Offside.
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 Infos des DBSV Jugendclub.
Hallo, hier ist Rainer und ich spreche heute mit David Knoss. Der Anlass ist, dass Daniel in einem Film mitgespielt hat, der heißt...
Als wäre es leicht.
Erzähl doch mal so kurz, wer bist du eigentlich so? Was machst du so?
Also ich bin David. Ich habe eine starke Sehbehinderung und mit aktuell noch einem kleinen Sehrest. Arbeite eigentlich als Psychologe und seit neuestem als Schauspieler. Das war eine verrückte Begebenheit. Irgendwie, da bin ich zufällig drauf gestoßen, auf den Aufruf, dass blinde und sehbehinderte Menschen gesucht werden, die Lust haben, bei einem Film mitzuspielen. Und da habe ich mich dann damals jetzt vor 2 Jahren für das Casting beworben und das hat dann geklappt. Und dann kam es dazu, dass ich die Hauptrolle in einem Kinofilm spielen durfte, der jetzt in fast einer Woche am 2. April ins Kino kommt.
Eigentlich bist du Psychologe. Arbeitest du als Psychologe, als Therapeut oder was machst du?
Genau, ich habe Psychologie studiert in Münster hauptsächlich und habe dann vor jetzt 3 Jahren die Weiterbildung zum Psychotherapeuten begonnen. Also um Psychotherapeut in Deutschland zu werden, muss man erstmal Psychologie studieren und danach nochmal eine Weiterbildung machen, wo man aber währenddessen auch schon praktisch arbeitet. Also ich habe dann das erste Jahr in der Psychiatrie gearbeitet, wo ich mit Menschen zusammengearbeitet habe, die an Depressionen erkrankt sind. Und jetzt arbeite ich seit 2 Jahren in so einer Ausbildungspraxis. Kann man sich das vorstellen? Also da ist man noch nicht fertiger Therapeut, aber man hat schon seine ersten eigenen Patienten und wird aber dann auch noch ein bisschen an die Hand genommen und kann bei erfahrenen Therapeuten dann nachfragen. Also die Psychologie und das Schauspiel ist irgendwie, sind so zwei Welten, die ich aber gerade versuche miteinander zu verbinden. Und bisher klappt es ganz gut.
Fühlst du dich denn da so einer bestimmten therapeutischen Richtung zugehörig, also Psychoanalyse oder?
Ja, ich bin Verhaltenstherapeut, also kognitiver Verhaltenstherapeut. Da geht es quasi sehr darum, wie unser Denken auch unser Fühlen beeinflussen kann und das auch wiederum unser Verhalten beeinflusst.
Das ist dann so jetzt im Vergleich zur Psychoanalyse eher so praxisorientiert. Also ich muss jetzt nicht gucken, was ich mit 3 Jahren für Traumata erlebt habe, sondern es geht eher praktisch darum, wie gehe ich jetzt heute damit um.
Ganz runtergebrochen könnte man es schon so sagen, aber in der Verhaltenstherapie geht es auch darum, was wir auch in der Kindheit erlebt haben und uns heute auch prägt. Also das ist auch wichtig, um zu verstehen, wo wir gerade sind. Und in der Psychoanalyse oder heute so die Weiterentwicklung ist die psychodynamische Psychotherapie. Da geht es dann auch viel um auch Traumata oder unbewältigte Traumata aus der Kindheit und Jugend, die man dann bei der Psychoanalyse oder psychodynamischen Therapie versucht, irgendwie aufzuarbeiten oder zu behandeln.
Wir haben eine Liste auf der Seite des DBSV mit blinden und sehbehinderten PsychotherapeutInnen. Vielleicht könntest du ja damit drauf, also nach Bundesländern sortiert, weil es gibt eben Leute, die sagen, also mit meinen psychologischen Herausforderungen würde ich mich am ehesten bei jemand aufgehoben fühlen, der auch eine Seheinschränkung hat. Und wir bieten das quasi an, dass man da eben gucken kann, ob es in der Nähe jemanden gibt, der sowas anbietet. Was ich auch interessant finde, was ich so mitgekriegt habe, dass in deiner Familie ja alle eine Seheinschränkung haben oder die meisten, also ich weiß ja gar nicht, ob ich alle kenne.
Doch, alle, ja, tatsächlich.
Und also solche Familien, da kennt man ja, ne, wo das mit erblichen Dingen zu tun hat, dass die Kinder dann eben die gleiche Augenerkrankung auch kriegen. Wie ist das so in der Familie? Also ich kenne das gar nicht. Ne? In meinem Umfeld, in meinem familiären, hat niemand anderes eine Sehbehinderung.
Für mich war es irgendwie auch als Kind schon sehr normal, also dass die Eltern sehbehindert oder blind sind. Also meine Mutter ist vollblind und mein Vater hat noch ein ganz, ganz kleinen Sehrest. Das sind auch beides Augenerkrankungen, die voranschreiten. Also als ich meinen Vater kennengelernt habe, also als ich noch ein kleines Kind war, konnte er noch deutlich besser sehen als jetzt. Und das war für mich als Kind einfach normal, dass ich dachte auch eine Zeit lang, dass alle Eltern sehbehindert sind oder blind sind, obwohl ich ja auch Freunde hatte, wo die Eltern auch sehen konnten. Ne? Also eigentlich hätte man es besser wissen sollten, aber es war für mich auch normal, dass man sehbehindert oder blind war. Bei mir war damals noch nicht ganz klar, ob ich auch diese Behinderung haben werde oder die Augenerkrankung meiner Eltern geerbt habe. Und das ist bei mir dann ja mit 6, 7 Jahren genau bekannt geworden. In der Schule habe ich dann einfach gemerkt, dass ich die Tafel immer weniger sehen konnte. Und dann die Lehrerin mich mit dem Spruch in die erste Reihe gesetzt hat: Ach, du siehst bestimmt, du hast bestimmt dasselbe wie deine Eltern, geh mal, setz dich mal nach vorne. Und dann, ab dann saß ich vorne in der ersten Reihe, natürlich nach dem ein oder anderen Augenarztbesuch noch, aber so war bei mir die Geschichte, also dass ich es einfach nicht anders kannte, also auch mit Blindenführhund und Sommerfeste und Weihnachtsfeiern beim Blindenverein, da bin ich irgendwie aufgewachsen. Ich habe das dann bei Freunden dann später in Marburg an der Blister mitbekommen, dass es dann teilweise wirklich diesen Moment gab, wo man ja auch gerade, wenn man die Sehbehinderung später hat, das Umfeld damit klarkommen muss oder das auch erstmal verstehen muss, was ist das jetzt oder was bedeutet das jetzt für unser Kind? Und das war bei mir ja nicht so. Also das gab jetzt nicht den Moment, wo ich das Gefühl hatte, dass meine Eltern damit überfordert waren. Klar mussten wir das auch erstmal so ja, verstehen oder erstmal akzeptieren, dass ich auch die Sehbehinderung habe, aber ich habe es jetzt nie als irgendwie unnatürlich oder als unnormal wahrgenommen am Anfang. Also natürlich gab es dann mit der Zeit dann auch, ne, auch wie man das so wahrscheinlich jeder auch kennt, der eine Sehbehinderung hat, dass man Phasen hat, wo einiges sehr schwer ist, ne? Also wo man erstmal auch anders ist als Mitschülerinnen und genau, erstmal auch mitbekommt, dass man vielleicht vieles nicht mehr machen kann oder anders ist, beim Sportunterricht eine Sonderbehandlung hat und dann plötzlich Blindenschrift lernen muss oder seine Freunde vielleicht nicht mehr so erkennen kann aus der Entfernung und dann der Umgang damit. Also wie zeige ich das meinem Umfeld, dass ich die Sehbehinderung habe? Ab wann gehe ich mit dem Blindenstock? Wie fühlt sich das an, plötzlich auch mit Blindenstock durch die Gegend zu gehen, obwohl ich das in meiner Familie von vornherein mitbekommen habe, dass man mit einer Blindheit ein erfülltes Leben leben kann, ein schönes Leben leben kann.
Ja, ich denke gerade an eine ganz interessante Sache. Also ich war auch früher sehbehindert und bin inzwischen erblindet. Und eigentlich war das nie so ein großes Thema, dass ich jetzt auf einmal mit Stock rumlaufen muss. Eher so was praktisch ist, ne? Wenn man Stock in der Hand hat, kann man nicht in jeder Hand noch eine Getränkekiste tragen oder sowas. Aber was ich echt spannend fand, ich war auch in Marburg da in der Schule. Konnte damals eben noch was sehen und habe mich da in der Stadt eben auch mit Sehvermögen orientiert. Und jetzt, wenn ich in Marburg bin, laufe ich da eben mit Stock rum. Und das ist natürlich irrational, aber es ist mir irgendwie sozusagen peinlich. Und ich denke, wenn mich jetzt da jemand sieht, wie ich hier so blind durch die Stadt laufe, wo ich doch früher ja sozusagen sehend durch die Stadt gelaufen bin. Also ich kann mir das gar nicht genau erklären, was da in mich
Aber
vorgeht.
das Unangenehme ist dann plötzlich, irgendwie, wie das
Ja,
Umfeld
genau.
dann dich
Also
sieht.
ne, ich meine, die Lehrkräfte, die da früher waren, die sind ja alle zumindest nicht mehr an der Schule, aber in der Stadt wohnen die ja teilweise noch, ne? Und dann, ne, wenn mich jetzt jemand sieht, wie ich hier mit Stock laufe, also wie gesagt, das ist völlig irrational, ne, weil
Auch, hat bestimmt auch seine Wurzeln. Und jetzt ja auch die Stadt nochmal vielleicht anders wahrnimmt, ne? Also ich meine, du hast sie als Jugendlicher irgendwie auch noch durch mehr Sehkraft vielleicht, ne, irgendwie abgespeichert, wie einiges aussieht und jetzt dich dadurch vielleicht auch nochmal jetzt mit Stock trotzdem, aber auch noch irgendwie sicherer durch die Stadt bewegen kannst als jetzt in einem neuen Umfeld.
Da gibt es an einer Stelle bei der Universitätskirche so auf so einem Platz, mitten geht so eine Treppe runter. wo man dann zum Rudolfsplatz kommt. Und die habe ich früher gesehen, ne? Da konnte ich gezielt drauf zugehen, aber wenn man die nicht sieht, dann muss man auf diesem freien Platz diese Treppe suchen. Das fand ich auch interessant. Also das natürlich diese das markante Punkte, das habe ich früher nicht gebraucht und jetzt muss ich mir das dann quasi neu suchen. Eben in einer bekannten Umgebung. Also anscheinend war ja für deine Eltern klar, dass ihre Kinder zumindest wahrscheinlich auch sehbehindert oder blind werden können. War das irgendwie ein Thema, sich das zu überlegen, ob man dann überhaupt Kinder haben will, wenn so relativ klar ist, dass dann da, dass man die Behinderung quasi auch mit vererbt?
Ja, ich weiß auch die Haltung meiner Eltern, dass man auch mit einer Blindheit oder einer Sehbehinderung ein lebenswertes Leben leben kann und dass das einem Kinderwunsch nicht entgegenspricht. Da bin ich auch sehr dankbar, dass meine Eltern das so sehen. Und das ist bei mir auch so. Also ich bin jetzt auch Vater geworden und jetzt auch ein Kind bekommen. Wird sich zeigen, wer auch die Augenerkrankung hat. Also meine Frau hat die Augenerkrankung jetzt nicht.
Ja, genau. Ich finde, es wäre dann quasi das Statement zu sagen, mich hätte es am besten ja auch nicht gegeben. Ne? Wenn man gewusst hätte, ich werde behindert, dann wäre es ja besser gewesen. Ich wäre gar nicht geboren worden. Ne? Und das wendet man dann auf seinen eigenen Kinderwunsch an. Und da würde ich auch sagen, naja, also wenn man sagt, es ist gut, dass ich auf der Welt bin, dann kann es auch nicht so schlimm sein, wenn das eigene Kind auch eine Sehbehinderung hat. Und ja, das ist doch eine positive Botschaft an andere, die sich das auch vielleicht gerade überlegen.
Also ich habe dadurch noch mal mehr Respekt bekommen, wie das ist, auch blind und sehbehindert ein Kind aufzuziehen.
Ich habe letztens im Radio kurz in eine Sendung reingehört, Young Carers. Also da geht es gerade um Kinder, die sich um ihre Eltern kümmern. Ne, weil die Eltern irgendwie krank sind oder behindert oder wie auch immer. Und dann habe ich meine eigenen Kinder, die jetzt schon ziemlich groß sind, gefragt, wie seht ihr das eigentlich? Und habe eigentlich erwartet, dass sie dann sagen, nee, Papa, also für uns war unsere Kindheit ganz normal mit dir. Aber meine Tochter war da gar nicht so eindeutig. Die hat gesagt,
Okay, die hat
naja,
sich
so ein
auch
bisschen
gefragt.
war das schon oder ist das schon oder so. Und war ich ganz erstaunt. Also so diese Frage, mute ich eigentlich meinem Kind auch meine Behinderung zu? Und ja, ich weiß gar nicht, ob ich meine Kinder da nochmal so detailliert nachfragen will. Aber erstmal würde ich sagen, ich glaube, also auch im Vergleich mit anderen Kinder, ne, die dann heranwachsen oder erwachsen geworden sind. Ich weiß nicht, ob meine Kinder wirklich einen Nachteil hatten, dass sie einen blinden Vater
Ja,
hatten.
ich denke, man lernt ja als Kind ja die Welt auch nochmal anders kennen. Ne? Das kann ja auch Perspektiven eröffnen. Oder ich weiß noch, wenn wir mit meinem Vater zusammen einkaufen waren, wie andere Kinder auch, wir dann halt nochmal dabei unterstützt, so vielleicht das ein oder andere Produkt irgendwie zu finden und im Regal zu suchen. Und als Kind fanden wir das total spannend und war wie ein Spiel dann auch. Also wer zuerst den Ermann-Joghurt Erdbeere findet, vielleicht, ne? Geht ja eigentlich auch eher darum, irgendwie wie liebevoll begegnet man seinem Kind und begleitet das Kind.
Ja, also was ich mir blind eigentlich auch nicht so einfach vorstelle, ist Schauspieler.
Gute Überleitung.
Wobei, du hast ja schon gesagt, also du hast noch einen gewissen Sehrest. Und ich habe mich so gefragt, wie macht man das beim Schauspielern? Es stehen ja bestimmte Sachen im Drehbuch, ne? Du sollst jetzt die Kaffeetasse nehmen oder genau da und da hingehen und das machen. Und als blinder Mensch funktioniert das vielleicht nicht so perfekt. Jetzt hast du ja in dem Film auch einen Blinden gespielt. Das heißt, ne, dann die Kaffeetasse nicht direkt zu ergreifen, sondern erstmal danach zu tasten, das wäre dann schon auch normal. Aber wie war das Schauspiel dann so für dich?
Film heißt, als wäre es leicht und erzählt eine Liebesgeschichte zwischen einem blinden Mann, einer gehörlosen Frau. Und geht viel auch um die Frage, welche Kommunikationswege müssen da sein, damit auch Liebe entstehen kann? Und wie kommunizieren die beiden miteinander? Und als ich das Drehbuch gelesen habe, war ich sofort Feuer und Flamme, habe gedacht, da würde ich so gern mitmachen. Und habe dann genau, mich einfach auf das Casting beworben und war dann Teil des Teams. Und dann stand ich vor der Herausforderung, ja, wie mache ich das denn eigentlich? Ich habe ja noch gar nicht die Vorerfahrung und ich war noch nie beim Film. Und da hatte ich das Glück, dass das Team halt sehr unterstützend war von vornherein. Also denen war wichtig, dass die Rollen authentisch besetzt werden, also dass die gehörlose Person auch von einer gehörlosen Frau gespielt wird und genau halt ein blinder Mann die Hauptrolle spielt. Und dadurch war, sag ich mal, das Commitment da auch manchmal, sich für gewisse Dinge mehr Zeit zu nehmen als an einem hektischen, normalen Filmset. Und das waren zum Beispiel bei meinem Fall Dinge wie, dass wir vor jeder Szene, wo ich jetzt irgendwo lang gehe oder mich in der Szene bewege, dass ich im Vorhinein mit dem Regisseur und mit dem Kameramann so die einzelnen Punkte abgegangen bin, um zu gucken, an welcher Stelle sollte ich wo ungefähr stehen und in welche Richtung sollte mein Kopf ungefähr blicken. Und das war dann schon mal eine große Hilfe, ne, dass ich da Orientierung am Set hatte und dadurch ja, mich da dann irgendwie frei bewegen konnte. So an welcher Stelle man die Tasse nimmt oder ob man sie nimmt oder nicht, sowas war jetzt dem Regisseur zum Beispiel gar nicht so wichtig. Das war dann, man spielt so im Spiel, wenn sich das richtig anfühlt, dann nimmt man sie oder dann hat man sie ertastet. Und das ist dann auch auf der Kamera so zu sehen, wie es dann auch wirklich ist. Also wenn ich jetzt, weil ich ja auch jemand spiele, der auch blind ist. Und so ist das halt. Ne? Wenn man nicht weiß, wo die Tasse steht, dann tastet man kurz und dann findet man die Tasse. Und das ist auch das Spiel oder das Schauspiel, was es ja auch so authentisch macht. Weshalb es auch so wichtig ist, dass wenn im Film blinde und sehbehinderte Rollen gespielt werden, dass die auch von blinden und sehbehinderten Menschen gespielt werden. Also weil sonst wiederholt man einfach irgendwelche Klischees, die man irgendwo mal gesehen hat, wie Blinde und Sehbehinderte das irgendwie machen. Und nur so durch den Einsatz oder die Besetzung von blinden und sehbehinderten Schauspielerinnen kann man meiner Meinung nach nur Rollen authentisch zeigen. Und genau das ist eigentlich in dem Film, finde ich, ganz gut gelungen. Ja.
Und jetzt gibt es ja noch diese Schauspieltechniken. Wenn du fröhlich aussehen sollst, dann musst du das auch rüberbringen. Oder wenn du traurig bist oder andere Gefühle. Das lernt man ja in der Schauspielausbildung, sowas dann wirklich auch ja umzusetzen, dass das für die Leute, die das angucken, dann auch wirklich so wirkt. Wie war das? Also hattest du das Gefühl, das geht ganz einfach?
Ja, es
Oder
gibt ja verschiedene Schauspieltechniken, also wie man an eine Rolle herangeht. Es gibt vielleicht auch die Technik, ne, dass man irgendwie lernt, wie kann ich jetzt traurig wirken oder wie kann ich glücklich wirken. Und das ist aber gar nicht mal unbedingt die Technik, mit der ich gearbeitet habe, sondern ich habe mich mit einer Technik beschäftigt, wo es darum geht, wirklich die Rolle zu verinnerlichen, also Szene für Szene, und zu schauen, was sind denn wirklich die Gefühle und die Motive von der Person in dem Moment. Also erstmal, was ist so seine Lebensgeschichte, aus welcher Sicht kommt er und wieso handelt er in der Szene so. Und das versuchen, wirklich zu verstehen und auch zu denken und dadurch auch zu fühlen. Und das ist das, was ich vorhin meinte, das ist auch so ein bisschen ähnlich wie Psychotherapie oder
ja.
Psychologie. Also, dass man dadurch die Rolle, sag ich mal, für sich greifbar macht und dann in der Situation was würde die Person jetzt in der Situation denken und wie würde sie sich fühlen, das Spiel folgt. Und das war die Herangehensweise, wie ich das jetzt gemacht habe. Und genau, fand das eigentlich, für mich hat es, glaube ich, ganz gut funktioniert.
Und hast du dir das selber so für dich erarbeitet oder hattest du irgendwie ein Coaching?
Ich hatte montags immer frei hier vor dem Dreh. Und dann bin ich immer jeden Montag nach Hamburg gefahren, hatte dann ein Schauspielcoaching. Und da geht es genau darum, dass man sich mit der Schauspielcoachin gemeinsam dann Szene für Szene erarbeitet. Was ist da los? Was passiert da? Was sind die Motive? Warum reagiert Florian jetzt so, wie er reagiert? Und was ist sein Ziel auch in der Szene? Also was möchte er erreichen? Und das war eigentlich das Coaching hauptsächlich, ne? Dass man eher darüber gesprochen hat, was will er eigentlich?
Ja.
Ne? Und wo kommt er her? Ja. Und auch das war schon eine spannende Zeit. Also auch ich hatte ja vorher keine Berührungspunkte mit Schauspielerei und dachte auch vorher, dass man vielleicht dann irgendwie noch besondere Techniken vielleicht hat. Und die gibt es vielleicht auch, aber das war jetzt für uns war das jetzt unsere Technik. Ist ja auch eine Technik vielleicht.
Ja, also scheint irgendwie funktioniert zu haben. Also jetzt hier so im Gespräch denke ich, du bist so ein ganz netter Kerl, aber in dem Film, der Florian ist ja irgendwie doch so ein ziemlicher Arsch, zumindest am Anfang.
Ja, okay.
Ich
Ja,
weiß
wenn
nicht,
ich,
also zumindest kam das bei mir so an. Also schon eher so
genau, also kommt
unsympathisch,
das
schroff,
vielleicht, ja.
abweisend. Das war wahrscheinlich dann auch deine Absicht, so rüberzukommen.
Also ich würde auch gar nicht sagen, dass er irgendwie ein Arschloch ist, sondern er hat halt seine Geschichte so, ne, mit seinem Hintergrund und dann kommt er vielleicht für manche so rüber. Also, dass er vielleicht am Anfang auch ein bisschen schroffer ist und vielleicht anders als ich jetzt so im Alltag bin. Und dabei geholfen hat mir tatsächlich, also abgesehen vom Drehbuch, ne, wo ja auch schon mal vieles beschrieben ist, wo ich mich dann gefragt habe, wo kommt das denn vielleicht her? Also, warum ist er da jetzt so schroff? Dass eigentlich jedes Verhalten auch eine Begründung hat.
Ja, aber das fand ich schon interessant, dass es einfach nicht so eine glatte Persönlichkeit ist. Bei der Kati ist es ja so, die könnte durch ein Cochlea-Implantat wieder hörend werden, mal also verkürzt dargestellt. Ich habe inzwischen dann auch gelesen, dass die Schauspielerin auch selber ein CI hat. Also das ist eben, wo ja, Leute, die taub sind, wenn die Voraussetzungen stimmen und so weiter, also mit so einem Implantat im Ohr dann doch wieder hören lernen können, und sie das aber ablehnt. Und wir haben eben im September quasi die Seite der Blindheit da in einem Hörspiel verarbeitet, ne, in so einem Science-Fiction-Szenario, wo also Blindheit dann heilbar ist
Ah
und
ja,
quasi
okay.
der Staat fordert dann alle Blinden auf, sich sehend machen zu lassen, weil man dann eben auch weniger Aufwand mit den Blinden hat. Und dann gibt es welche, die sagen, nee, wir wollen das eigentlich gar nicht. Wir wollen blind bleiben. Und dann gibt es halt auch Ärger und so. Und diesen Ärger gab es ja da mit der für die Kathi auch, jetzt nicht mit dem Staat, aber mit der Familie ja auch, mit der Mutter. Würdest du gerne wieder sehend werden, wenn das geht? Oder würdest du sagen, ach nee, blind ist eigentlich, habe ich jetzt ganz lieb gewonnen?
Große Frage, ja. Ich glaube, es steht und fällt mit der Autonomie, die man hat. Also, für mich ist es gerade so, dass ich mein Leben sehr selbstbestimmt leben kann. Also, ich habe jetzt zwei Standbeine oder zwei Berufe, die ich auch blind oder sehbehindert gut ausüben kann und lebe in einer Stadt, wo ich mich frei bewegen kann und selbstständig von A nach B komme. Und habe auch mich wahrscheinlich so entwickelt, wie ich mich entwickelt habe, aufgrund meiner Sehbehinderung, dass ich Erfahrungen gemacht habe, die ich nicht gemacht hätte, wenn ich gut sehen könnte. Hatte dadurch auch die Möglichkeit, zum Beispiel in Marburg auf die Schule zu gehen, was für mich jetzt persönlich eine gute Erfahrung war, weil ich da ganz tolle Erfahrungen machen konnte. Trotzdem kann ich verstehen, wenn Leute das anders sehen. Also wenn, oder vielleicht sehe ich das irgendwann auch mal anders, dass ich denke, boah, ich will jetzt unbedingt wieder wieder voll sehen können. Ich habe nicht das Gefühl, dass mir gerade was fehlt im Leben. Also deshalb würde ich, dadurch würden sich ja vielleicht andere Dinge verändern. So wie es jetzt ist, gefällt es mir eigentlich gut. Ja, deshalb würde ich jetzt aktuell sagen, eher nicht, wahrscheinlich. Aber vielleicht später, weiß ich nicht genau, ob ich dann gerade auch das Älterwerden, denke ich, stelle ich mir auch, ist noch mit anderen Herausforderungen verbunden, auch gerade wenn man dann vielleicht auch sowieso auch vielleicht nicht mehr so mobil ist, vielleicht auch auf den Rollator angewiesen ist und dann blind noch den Rollator, ne, von A nach B zu
Ja,
bewegen,
das stimmt,
was
ja.
anders, was mit einer Sehkraft noch möglich wäre, aber mit der Blindheit schwierig, dann wäre das nochmal was anderes.
Geht das jetzt weiter mit der Schauspielerei oder war das so erstmal einmalig?
Da müssen wir uns nächstes Jahr nochmal sprechen. Genau, das ist ja mein erster Film. Das hat mir Spaß gemacht. Der kommt jetzt ja erst raus, nächste Woche. Ja. Und ich denke, das steht und fällt auch so mit der Reaktion, ne? Ob sich auch Filmschaffende denken, den würden wir gerne nochmal engagieren oder für die und die Rolle könnten wir uns David vorstellen. Ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen. Weiterhin auch genau, als Schauspieler tätig zu sein, also aber halt auch nur in Rollen, wo ich hinterstehe, also wo man keine Klischees erzählt über Blinde und Sehbehinderte. Und ich habe jetzt eine Schauspielagentur, die mich vertritt, jetzt seit einer Woche. Bin ich mal gespannt, wie sich das so entwickelt, oder die stehen dann in Kontakt mit verschiedenen Produktionen und bin da einfach sehr gespannt, was da jetzt passiert oder
Ah ja, also du
Auch
strebst es
nicht.
schon an.
Genau, kann in beide Richtungen gehen, genau. Aber es sind wirklich zwei Berufe, die ich sehr gerne mache. Also es ist jetzt nicht so, dass ich weg von der Psychotherapie möchte und jetzt hoffe, entdeckt zu werden und dass das mein einziges Standbein ist, sondern ich finde, das sind zwei Berufe, die man gut miteinander vereinbaren kann. Würde mich einfach auch freuen, oder fordere ich schon fast, also das, was ich vorhin auch meinte, ne, dass zum einen natürlich Rollen im Film und Fernsehen, in denen blinde Menschen stattfinden oder gespielt werden, halt von blinden und sehbehinderten Menschen gespielt werden. Ne? Zum einen, wie gesagt, weil sonst nur Klischees erzählt werden, aber auch zur Förderung von Nachwuchs. So, aktuell gibt es halt keine, also fast keine blinden und sehbehinderten Schauspieler. Und man muss halt auch erstmal die Rollen besetzen, damit Nachwuchs entstehen kann, ne? Oder auch Schauspielschulen vielleicht auch offener dafür sind, Menschen mit Behinderungen noch mal mehr zu fördern oder auszubilden. Dann kommt schnell das Argument, ja, es gibt ja gar nicht so viele Rollen für Blinde und Sehbehinderte. Aber was sind denn Rollen für Blinde und Sehbehinderte? Frage ich mich dann. Also, weil es ist ja nicht nur eine Rolle gefragt, wenn die Rolle für den Film wichtig ist, dass die Person blind oder sehbehindert ist, sondern die Rolle kann ja auch ganz normal sein. Also sie könnte auch von einem Sehenden gespielt sein.
Es gibt ja immer mal wieder so Blindenfilme, ne? Also jetzt dieser Film, als wäre es leicht, da ist ja die Behinderung der beiden Hauptpersonen ist das Thema.
Es ist präsent, sagen wir so. Ja.
Ja, genau. Und ich sag mal so, vor 10 Jahren oder so, da gab es einen Film Imagine, da sind die beiden blinden Hauptpersonen auch von Sehenden gespielt. Oder vor 20 Jahren gab es Erbsen auf halb sechs. Da sind auch zwei Blinde, die von Sehenden gespielt werden und so. Aber da geht es immer, da ist quasi die Behinderung das Thema des Films. Und
Genau.
jetzt gibt es ja schon auch so Filme, wo Behinderte vorkommen, ne, beim Münsterer Tatort, ne, du kommst ja auch aus Münster, da gibt es die kleinwüchsige
Albrecht, ja.
Rechtsmedizinerin oder bei irgendeinem anderen Tatort gibt es auch so einen Assistenten im Rollstuhl und so. Und das wird schon, also gerade bei der Kleinwüchsigen, das wird ja schon auch thematisiert. Also es wird nicht irgendwie komplett links liegen lassen, aber das ist eigentlich nicht die Rolle. Ne?
Ja.
Das ist nicht die Rolle einer Behinderten, sondern das ist die Rolle einer Rechtsmedizinerin.
Genau. So, in die
Und das
Richtung wünsche ich mir das
fände
auch.
ich schon cool, dass man einfach sagt, ja, also wir haben hier, ne, irgendeine Story, die wollen wir erzählen, von irgendwelchen Personen, die irgendwas erleben, und wir besetzen die jetzt einfach mal mit jemand Blindem, einfach so. Das finde ich tatsächlich cool.
Ja, genau, finde ich auch cool und finde ich auch notwendig. Also ich finde das auch, also das hat jetzt auch viel Berührungspunkte auch mit der Gehörlosen-Community im Film. Und da ist zum Beispiel nochmal ein ganz anderes Selbstverständnis, was so, was das angeht. Es wird ein Aufschrei durch die Gehörlosen-Community gehen, wenn eine Rolle eines Gehörlosen durch jemanden besetzt wird, der nicht gehörlos ist. Und am Set, immer wenn gebärdet wird oder wenn ein gehörloser Schauspieler auch am Set ist, gibt es immer einen Deaf Supervisor. Also ein eigener Beruf, der ist dann immer vor Ort und der prüft zum einen die Gebärden, ne, weil der Regisseur das ja oft nicht kann, wenn er nicht selbst gehörlos ist. Und er achtet darauf, dass Gehörlose auch authentisch dargestellt werden und keine Klischees erzählt werden, obwohl Gehörlose mit am Set sind. Aber das ist nicht die Aufgabe des gehörlosen Schauspielers, darauf zu achten. Da würde ich mir auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein so von der blinden und sehenden Community wünschen, ne, dass man das einfach auch einfordert. Es gibt so eine Serie im ZDF zum Beispiel mit einem blinden Ermittler. Also das sehe ich wirklich, kann ich nicht nachvollziehen, also warum man die Rolle nicht authentisch besetzt. Ne? Es gibt auch zum Beispiel bei Netflix eine ganz spannende Serie, Alles Licht, was wir nicht sehen. Und die haben auch sehr gut gezeigt, dass das gut funktioniert. Also es ist auch eine Produktion, wo eine blinde Schauspielerin die Hauptrolle spielt.
Ja,
Und genau, also solche Produktionen zeigen halt auch der Filmindustrie, okay, es geht.
ich finde es auf jeden Fall einen spannenden Film, der eben nicht, wie ich schon gesagt habe, der ist nicht so glatt und wo man rausgeht und sagt, ah, oh, was für ein schöner Film, sondern
Ja.
man bleibt mit Fragen zurück, und das sollen Filme ja auch, einen irgendwie zum Nachdenken anregen und zum Nachfühlen.
Ja, total. Ja, schön, dass er das geschafft hat.
Ja, also bei mir auf jeden Fall.
Dann.
Jo, dann ganz vielen Dank.
Ja, gerne.
Also, und ich wünsche dir viel Glück und Erfolg und hoffe, dich dann mal wieder auf der Leinwand zu hören, sozusagen, mit
Ja,
einem
wer
neuen
weiß.
Film, wo die Blindheit nicht im Vordergrund steht, sondern anderes Heldentum.
Ja.